Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Endo-Podcasts Good Morning Endoscopy bei endoscopycampus.de. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dem letzten Podcast der Staffel Nummer 2. Und es ist mir eine ganz, ganz besondere Freude und Ehre, als heutigen Gast meines Podcasts Professor Thomas Rösch vorzustellen, der die gesamte erste Staffel dieses Podcasts moderiert hat und sozusagen dem ganzen Ding Schub verschafft hat. Thomas, herzlich willkommen. Danke, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank, Alex. Der Täter kehrt ja immer zum Ort des Verbrechens zurück und auch besonders gerne.
Nee, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt haben wir sozusagen den Anfang gemacht und jetzt hören wir mit Staffel 2 auf. Aber es wird natürlich auch noch eine Staffel 3 geben. Aber trotzdem ist es jetzt ein bisschen spezieller Podcast und deswegen bin ich auch ein bisschen stolz. Erstmal, dass du dabei bist. Und zweitens mal haben wir uns heute auch ein bisschen, ein diffizileres Thema ausgesucht, wo wir, glaube ich, auch durchaus kontrovers diskutieren können, nicht unbedingt kontrovers jetzt, was unserer beiden Meinung betrifft, sondern vielleicht so, was das allgemeine Stellenwert von Leitlinien betrifft. Wir reden nämlich heute über Leitlinien, vor allem Leitlinien in der Endoskopie, Fluch oder Segen. Und ich glaube, wir brauchen die nicht vorstellen, jeder kennt dich. Wir steigen gleich mal direkt in die Materie ein. Und ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, du bist jetzt schon ein bisschen länger in der Endoskopie und in der Medizin dabei. Und diese Leitlinien, die es gibt, die gibt es so seit, ich habe recherchiert, so seit etwa 2005 werden Leitlinien bei der Arbeitsgemeinschaft der medizinischen Fachgesellschaften, der AWMF, registriert. Und die Frage, die sie mir so ein bisschen gestellt hat, was hat man eigentlich gemacht in der Medizin, bevor es Leitlinien gab?
Also eine Einschränkung würde ich gerne von dir übernehmen. Wir beziehen uns auf die Endoskopie, weil das ist was, was wir beide am besten verstehen. Ja. Und das kann man jetzt, glaube ich, nicht eins zu eins übertragen auf Kardiologie. Und das werden wir noch sehen. Also es ist die Endoskopie, also ein interventionelles Fach. Man kann natürlich annehmen, das betrifft andere interventionelle Fächer, wo die Leute eben mit manuellen Dingen zu tun haben und auch sehr beschäftigt sind. Was man vor den Leitlinien gemacht hat, ich glaube, das ist parallel zu sehen mit einer Verbreitung von Wissen, ganz generell, auch vielleicht online abrufbarem Wissen. Ja. Man ist natürlich auf Kongresse der Fachgesellschaft gegangen und da waren ja oft dieselben Leute und es hat sich dann so ein bisschen rausgemändelt, dass es aus juristischen Gründen wichtiger ist, Leitlinien zu haben. Das war ich mir nicht so sicher, weil wie ich jung war, hing immer die Drohung im Raum, es wird jetzt bald wie in Amerika und die Anwälte stehen vor den Kliniken und man muss sich da und so. Mhm. Das ist aber eigentlich nicht passiert. Also ich glaube, das kann nicht der Grund sein. Ein Grund kann vielleicht auch sein, eine Leitlinie ist ja oder soll ja Wissen bergen, eine Wissenssammlung, wo man sich, sagen wir mal, in kurzer Zeit informieren kann. Mhm. Was es so gibt. Und dieser Bedarf nimmt natürlich bei der Flut der Literatur schon mal primär zu.
Also sozusagen eine Art, sage ich mal, man kriegt es ausgewählt und letztendlich auch schon bewertet, was ja Sinn macht, weil kein Mensch kann ja das überblicken. Also wie du selber sagst, die Flut der Literatur nimmt zu. Und da hat das natürlich einen gewissen Servicecharakter, dass man relativ schnell auch ganz klare Handlungsempfehlungen bekommt, wie wir es auch in Leitlinien haben.
Ja, ja, das ist, glaube ich, der Übergangspunkt, wo wir drüber diskutieren können. Ja. Dass man sagt, man kriegt eine Sammlung von Wissen und dann kann man vielleicht selber entscheiden oder man kriegt gleich auch noch vorgesetzt, was man machen soll. Das ist ja so der Schritt, der vielleicht ein bisschen problematisch sein kann.
Ja, fangen wir doch vielleicht mal an. Also ich glaube, das Erste ist ja was ich ja auch immer wieder sage, eine Leitlinie ist keine Richtlinie. Also das gibt uns mehr oder weniger ein Raster vor, in dem wir uns vielleicht bewegen sollten, basierend auf der aktuellen Literatur, aber auch auf Empfehlungen von Experten, auf die wir übrigens auch noch zu sprechen kommen. Ja, das ist ja nicht nur die Literatur, das sind ja auch Experten, die diese Literatur ja auch werten und entsprechend auswählen. Trotzdem ist es ja so, dass letztendlich, wenn man mal Zeuge in einem Gerichtsverfahren oder sowas war, dass diese Leitlinien dann durchaus immer wieder als Kriterium angeführt werden, der Beklagte oder die Klägerin hat nicht entsprechend der Leitlinie gehandelt. Also es heißt, es ist eine Leitlinie, es soll uns einen Handlungsmaßstab geben, Aber unterm Strich hat es dann doch, wenn es ganz konkret wird, und du hattest vorher auch schon erwähnt, den Fall, wo uns droht allen der Anwalt, letztendlich doch eine gewisse juristische Implikation.
Ja, das ist so. Da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Das ist ja wie immer, wenn man in die Tiefe geht, dann so differenziert, dass das hier den Rahmen sprengt. Das ist nicht 100% so. Aber im Prinzip muss man sich damit auseinandersetzen, dass wenn man jemand kommt und sagt, das war aber nicht nach den Leitlinien, dann muss man eigentlich begründen, warum man es nicht so gemacht hat. Da sagen dann immer alle, ja, das kann man ja gut begründen. Aber im Prinzip ist man da schon mal in der Defensive, was ja wahrscheinlich cum grano salis nicht schlecht ist, dass nicht jeder macht, was so ist. Aber das Problem ist, dass manchmal, glaube ich, aus Evidenzsituationen, die nicht so eindeutig sind, dann doch eine richtlinienartige Leitlinie gemacht wird. Und wenn man sich so viele endoskopische Leitlinien anschaut, da gibt es ja zwei so Bullet Points immer. Das eine ist, wie sehr stimmen die Experten überein? Und das andere, wie wird der Evidenzgrad eingeschätzt? Und die Übereinstimmung, die ist nicht immer da, das ist bunt gemischt, aber sagen wir mal 2/3 bis 3/4 ist die gut. Aber der Evidenzgrad von vielen endoskopischen Leitlinien, die das dann auch auflisten, ist zu 80-90% low oder very low. Da liegt das Problem, ob man immer aus einer sehr mäßigen Evidenz dann die Schlussfolgerung ziehen muss, muss aber jetzt so gemacht werden, weil wir sagen das so.
Also das heißt, dann ist ja dann doch wieder mehr oder weniger eine Expertenmeinung und eigentlich nicht jetzt, sage ich mal, kondensiertes Wissen von diversen Publikationen.
Ja, oder vielleicht gibt's dieses Wissen vor allem hochqualitativ nicht. Also es ist natürlich billig, das wollen wir ja beide nicht, jetzt Leitlinien-Bashing zu betreiben. Ich glaube, es ist ein wichtige Servicefunktion der Fachgesellschaft, die Sachen zusammenzufassen. Das ist auch gut so. Aber dann, welche Schritte man daraus ableitet, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt, wo man sich gelegentlich überlegen kann, ob es nicht eine Stufe weniger geht. Dass man sagt, so, man kann es so machen oder so und ja, wir würden eher so und nicht mit diesem starren sollte, soll und so weiter.
Also ich darf dir vielleicht auch mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung geben. Ich habe so, weil du sagtest, Leitlinien-Bashing, ich führe so einen Kleinkrieg und ich weiß jetzt nicht, ob der Präsident der ISGE uns jetzt zuhört. Helmut Messner, ich führe so einen kleinen Kleinkrieg, was die ISGE-Leitlinien gibt. Und zwar jedes Mal, wenn ich eine Empfehlung lese, Low Quality Evidence, Weak Recommendation. Also die Empfehlung ist schwach und Literatur gibt es dafür eigentlich auch nicht. Und ich frage mich jedes Mal, warum lasse ich es da nicht bleiben?
Ja, da werde ich jetzt nicht gegenhalten. Das ist genau die Frage, die ich mir natürlich auch stelle, dass man sagt, ja, also dann lasst es halt. Dann sagt halt, was ist alles noch offen? Wo ist Forschungsbedarf?
Ja, genau, weil wir dann einfach auf einem schlechten Evidenzlevel sind.
Man ist dann natürlich vor einem Richter wahrscheinlich, also ich war Gott sei Dank fast nie Betroffener und auch selten da Gutachter. Man ist natürlich immer in einer schlechteren Position, wenn man jetzt sagt, ich Professor so und so oder Doktor so und so, ich finde die Leitlinien blöd und überhaupt und deswegen habe ich es anders gemacht. Also
naja, aber die Frage sei ja dann schon gestattet, warum man es dann nicht sagt, dass über diese spezielle Empfehlung kein Ratschlag gegeben werden kann, weil es dafür nicht genügend Evidenz gibt. Das wäre ja dann, sage ich mal, auch sinnvoll und das ist ja auch durchaus gewünscht, jetzt in den S3-Leitlinien zum Beispiel auch, wie wir sie über die ABMF haben, dass man sagt, dann ist dort einfach Bedarf für weitere Forschung gegeben, bevor man ein klares Statement dazu kommunizieren kann.
Das wäre, glaube ich, ehrlicher und man müsste öfter das dann so ein bisschen zurückschrauben und sagen, hier ist ein Gebiet, da gibt es da und da mäßiggradige Evidenz, das würden wir so machen. Im Rest, also wie man es auch immer formuliert, aber so ein bisschen aus der obligaten Anwendungsfalle dann raus.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, was die Evidenz gerade betrifft. Also wenn man mal in so einer Leitlinienkonferenz da ist und die sind ja auch unterschiedlich gruppiert, S1, S2K, S3, dann wird ja auch ganz klar definiert, wie hoch die Evidenz ist. Und dann heißt es ja immer, dass der höchste Evidenzgrad dort gegeben ist, wo man eine Meta-Analyse von randomisierten Studien hat. Und wenn ich irgendwas in eine Leitlinie fest verankern möchte, suche ich mir immer die Meta-Analyse, weil das der höchste Evidenzgrad ist. Und jetzt weiß ich natürlich, dass du so mit Meta-Analysen ein bisschen dein Problem hast. Das kommunizierst du ja auch ab und zu und machst es ja auch immer auf sehr amüsante Art und Weise. Aber die Frage sei dann natürlich dann schon gestattet, wie wir dann damit umgehen, wenn wir in einer Meta-Analyse lesen, das hat den höchsten Evidenzgrad, weil es 4 randomisierte Studien zusammenfasst.
Naja, wenn es das denn täte. Also eine Meta-Analyse, ganz zurückhalten kann ich mich nicht. Eine Meta-Analyse ist leider nicht definiert. Ich habe das mal gegoogelt. Gibt es da irgendwo, was ist denn das eigentlich? Da stehen nur so allgemeine Zusammenfassungen und tralala. Aber wie ich es verstanden habe, wurde das eingeführt, um idealerweise die Originaldaten von sich widersprechenden randomisierten Studien zu nehmen oder überhaupt mehreren und die dann zusammenzufassen. Das ist der Idealzustand einer Meta-Analyse, die es natürlich auch nur braucht, wenn nicht vier Studien alle in dieselbe Richtung zeigen. Beispiel, was wir ja auch schon hatten, KI zur Polypendetektion erhöht die ADR. Es gibt etwa gut 20 Studien, die zeigen alle dasselbe und das muss dann nochmal in 20 Meta-Analysen betont werden, die aber alle nicht die Originaldaten haben. Also das ist irgendwie leertreten. Und dann, sagen wir mal, wenn es so eine Meta-Analyse gibt von randomisierten Studien, die auch noch die Originaldaten verwenden, das ist natürlich schon super Evidenzgrad.
Wie kann ich dann jetzt, wenn ich die Leitlinie lese und wenn ich lese, es ist ein hoher, der höchste Evidenzgrad. Ich kann mir jetzt nicht die Mühe machen, nochmal die Meta-Analyse als solches aufzudröseln. Also nochmal hinten danach gefragt, machen wir es uns da vielleicht nicht zu einfach, indem wir sagen, das ist irgendwie eine Meta-Analyse, deswegen hat es gleich den höchsten Evidenzgrad, deswegen muss es gleich mit einer Soll-Empfehlung in eine Leitlinie rein. Oder wer prüft das? Eigentlich wären ja das auch mehr oder weniger wir als Leitlinienverantwortliche, wenn wir denn in einer Leitliniengruppe drin sind, die das prüfen müssten.
Also zumindest die S3-Leitlinien sollten ja auch wieder idealerweise aus lauter systematischen Literatursuchen bestehen. Und ich meine, jede Meta-Analyse sagt ja erstens mal, ob sie nur die Literatur auswendet oder Originaldaten hat. Letzteres ist die krasse Ausnahme, gibt's ganz selten. Und dann gibt's ja eine Tabelle, wo steht, wie viele randomisierte Studien sind da drin. Und meistens findet man keine oder eine und der Rest sind retrospektive Fallserien. Und dann wird's nach meiner Meinung natürlich extrem gemischt und methodisch völlig fragwürdig. Dann gibt's auch noch so ganz oberflächliche Qualitätstests. Da kommt immer raus, dass alle Studien super und gleichwertig und homogen sind, wo schon wirklich der Hausmeister sehen kann, das sind völlig andere. Ja, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also da wird's mir immer ein bisschen blümmerant. Und das ist eigentlich die Aufgabe dann einer Leitliniengruppe zu sagen, da gibt's zwar Meta-Analysen, aber die beruhen nicht auf vernünftigen Originaldaten und sind deswegen auch in schlechteren Journalen und so weiter.
Ja, dann nehmen wir mal so als Zwischenfazit mit letztendlich. Wir wollen eine kondensierte Literaturauswertung haben, aber wir wollen die auch entsprechend bewertet haben und wir wollen nicht alles schlucken, was uns vorgesetzt wird, auch wenn es ein Etikett draufkleben hat. Höchste Evidenz, Neville Weil, Meta-Analyse. Das nehmen wir jetzt mal so mit, oder?
Also eins muss ich auch noch sagen, soweit ich das im Kopf habe, ist die höchste Evidenz eine Meta-Analyse von randomisierten Studien.
Ja, ja.
Ja, ja. Das ist ja dann, selbst wenn es nur Papers sind, das ist natürlich schon besser als eine Meta-Analyse, wie viele in der Endoskopie sind, wo alles mögliche reingestopft wird. Ja. Also dann kommt man, sagen wir mal, einer Autorität schon näher, wenn das tatsächlich so gemacht ist.
Gut, also da auch nochmal genau hingucken. Jetzt ist natürlich auch so eine Leitlinienkonferenz im weitesten Sinne. Es ist jetzt auch ein bisschen weniger worden im Rahmen der Pandemie, aber es ist natürlich hat auch so eine gewisse Dynamik. Und du bist ja da auch schon öfters dabei gewesen. Und ich habe da auch schon so ein paar ganz kuriose Dinge erlebt, die wahrscheinlich dazugehören, aber vielleicht können wir da auch mal drüber reden kurz. Wie von der AWMF gibt es ja eine sehr resolute Dame, die durchaus die Gruppe ganz gut im Zaum hält und die dann auch sagt, jetzt passt mal auf, ja, Jungs, so geht das hier nicht. Ja, wir sind hier in der Leitlinienkonferenz. Und dann gibt es aber auch so ein paar Anekdoten, wo letztendlich dann gesprochen wird, wenn wir ein schwieriges Thema haben, was von der einen Gruppe oder von der anderen Gruppe nicht durchgebracht werden möchte oder auf Widerstand stößt, dass man das ganz am Ende packt, wenn mehr oder weniger alle schon todmüde sind, um dann letztendlich abstimmen zu können. Ist ja menschlich auch irgendwie. Aber auch das ist in irgendeiner Art und Weise in den Leitlinien mit drinnen.
Naja, wenn man Experten versammelt, es ist ja, glaube ich, auch Pflicht, verschiedene Fachgesellschaften anzusprechen, zumindest bei den Themen.
Bei S3,
das ist ja oft so, ja, bei S3 und Themen, die jetzt über die reine Endoskopie rausgehen, das sind ja viele, wir sind ja in der Klinik Gott sei Dank verankert. Dann gibt es natürlich berufspolitische Interessen und so ganz rauskriegen wird man das nicht. Und es ist ja wie bei einem Paper, es ist die Verantwortung der Gruppe und der Autoren. Und man kann sich natürlich jetzt hersetzen und sagen, das ist eine gute und das ist eine schlechtere Leitlinie, weil und weil, aber irgendwo hört es dann auf. Es ist auch noch ein Aspekt, glaube ich, das ist ja alles unbezahlte Arbeit.
Ja.
Also da reisen Leute, die kriegen zwar ihre Reisekosten, aber das wird langfristig die Qualität auch noch weiter schmälern, weil die Leute einfach und das auch richtig so nicht mehr bereit sind, da umsonst irgendwas zu machen. Und dann streiten sich lieber ein bisschen und klopfen sich und dann kommt halt irgendwas raus. Also das müsste auch da, glaube ich, ein bisschen aufgewertet werden. Die richtigen Leitlinien sind eh teuer genug, aber es ist trotzdem unbezahlte Arbeit.
Das ist richtig und vor allem ist es viel Arbeit. Also wenn man mal selber mal in so einer Arbeitsgruppe, also ich kann mich erinnern, Pankreas-Leitlinie, ich musste irgendwie über 1200 Abstracts durchlesen und nochmal mehrere hundert Papers. Also das ist wirklich viel Arbeit, aber sei es drum. Was mich nur interessieren würde, ist die Aktualität. Also wir waren ja ganz am Anfang, hattest du ja mal gesagt, dass man letztendlich einfach mit der ständigen Weiterentwicklung und dass sich immer mehr Wissen generiert wird, dass das entsprechend auch verarbeitet und bearbeitet werden muss. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass bis mal die Leitlinie, sage ich mal, in Schriftform publiziert wird, dauert es ja auch schon mal, weiß nicht, 2-3 Jahre. Ja? Dann ist sie da und dann ist sie gültig für 6 Jahre oft. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass sich angeblich ja das medizinische Wissen in alle 4 Jahre verdoppelt, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in der Endoskopie ist, aber dann ist es natürlich auch was, naja, wo man sich sagen muss, ist es denn überhaupt noch dann das aktuelle Wissen, was da in der Leitlinie drinsteht?
Naja, also wenn wir jetzt die strengeren Maßstäbe anlegt, um die wir uns gerade bemühen, dann tut sich so viel nicht. Dann erscheinen genauso viel Meta-Analysen wie Studien, wenig randomisierte Studien. Also so Game-Changer gibt es nicht so viele. Da wäre es halt ideal, wenn es so eine kleine Gruppe gäbe, die da die Literatur überwacht und vielleicht schaut, ändert das was? Sodass wenigstens dieses Screening da ist und das dann auch mit publiziert wird, dass man sagt, es gibt jetzt in den letzten 3 oder 4 Jahren aus unserer Sicht, Gruppe so und so hat die Literatur durchgeschaut, kein Game Changer oder nur 1 oder 2 und ja, dass das so ein bisschen flexibilisiert wird. Auch das ist wahrscheinlich eine Frage von nicht nur nebenberuflich und hobbyartig.
Das wäre dann sowas, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, eine Living Guideline, ja, die sozusagen kontinuierlich aktualisiert wird. Vor allem in der Onkologie ist es ja ein Riesenthema, weil da ja ständig neue Sachen ja auch kommen dann letztendlich. Wir haben schon gesagt, es macht viel Arbeit. Es ist was, was auch ehrenamtlich gemacht wird, wo viel reingesteckt wird. Jetzt habe ich auch nochmal recherchiert und da wollte ich dich auch nochmal fragen, so langsam zum Ende von unserem Podcast. Ich habe mal geguckt, dass bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie ist bei der ABMF eine einzige Leitlinie registriert. Bei der DGVS sind es 28. Jetzt machen natürlich die Kardiologen auch evidenzbasierte Medizin, denke ich mal, genauso wie wir Gastroenterologen. Aber so ein bisschen muss man sich schon die Frage stellen, warum das so ist. Hängt es mit der Koordination zusammen, dass da vielleicht eher auf andere Leitlinien geguckt wird, weil man sagt, die sind so gut, da müssen wir jetzt als Deutsche gar nichts machen? Oder sind wir deutschen Gastroenterologen so leitlinienfixiert, frage ich mal?
Also wir haben das ja im Vorgespräch kurz behandelt und du hast mir erzählt, dass die eigentlich die europäischen Leitlinien übernehmen.
Ich denke es, also mein Kardiologe sagt es mir so.
Ja. Ja, ich glaube schon, dass vielleicht würde man dann bei aller Politik mehr fokussierte Kraft da rein verwenden können, dass harmonisiert werden sollte. Und es ist ja jetzt auch, keine Ahnung, wenn man an der französischen Grenze endoskopiert, dann kann man auch sagen, die da drüben machen es aber anders bei unserem fiktiven Gerichtstermin. Also ich glaube, größer wäre da vielleicht fokussierter oder breiter und mit mehr Leuten drin.
Vor allem sind ja dann doch zum Teil auch sogar dieselben Personen, die ja dann in unterschiedlichen Leitlinienkommissionen von unterschiedlichen Fachgesellschaften sitzen. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, auch dann noch unterschiedliche
Statements verfassen. Da, glaube ich, sollte man ein Statement pro EU machen. Natürlich gibt es auch wieder Probleme. Man kann sagen, nee, wir machen unsere eigenen auf unsere Versorgungsrealität angepasst. Aber dieser Aspekt ist ja meistens nicht drinnen. Was übrigens auch interessant wäre, ja. Also zum Beispiel mit der Ambulantisierung, da wäre es ja schon hilfreich, so einen Katalog zu haben mit Komplikationen und so weiter und was da passiert, dass man mal gucken kann, okay, heute habe ich das gemacht, ja, 7,8%, lasse ich den jetzt da oder nicht. Und also da wären tatsächlich nicht evidenzbasierte Festlegungen hilfreich, um bisschen den ökonomischen Aspekt auch mit abzubilden. Also ist schwierig, weil es kaum Evidenz gibt, außer dass andere Länder alles ambulant machen. Aber das wäre ein ganz wichtiger Punkt, wo die Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Evidenz und Ökonomie da uns ein bisschen Hilfestellung gibt.
Vielleicht noch eine letzte Frage, Thomas. Weil wenn du Besuch von einem Pharmavertreter bekommst, ist immer das beste Werbeargument für irgendein Präparat oder sonst irgendwas, es ist jetzt in den Leitlinien drin.
Das gilt für die Endoskopie auch.
Für die Endoskopie natürlich auch. Wie soll man damit umgehen? Sag ich mal. Oder andersrum jetzt auch mal ganz kritisch gefragt, inwieweit können Leitlinien auch durch finanzielle Interessen von diversen Firmen getriggert sein?
Ja, da gibt es ja versuchte Mechanismen, das zu verhindern. Also man muss ja gucken, meistens sind die Leitlinien ja eher klinisch orientiert und es gibt ja nicht viele Produkte, die nicht MeToo sind. Mhm. Also ich glaube, so häufig wird das nicht vorkommen. Mhm. Und wenn, dann muss man halt letztlich, und dafür ist eine Fachgesellschaft da, halt ein breites Kreuz haben und das ehrlich analysieren. Und vielleicht, ob da eine europaweite Harmonisierung hilft oder eher schlecht ist, weiß ich nicht, aber wenn man länger im Geschäft ist, dann weiß man, dass man das auch nur glaubhaft bleibt, wenn man sich gegen solche direkten Einflussnahmen wehrt. Und sagen wir mal, so häufig und so massiv ist das nicht. Das sind Fragen, die oft von kleinen Firmen kommen, die haben irgendwas Neues und wollen dann möglichst rasch. Und also die Großen wissen schon, wie der Hase läuft.
Gut, dein Ausblick für die Zukunft, was Leitlinien betrifft, mehr Living Guidelines, mehr, sage ich mal, professionelle Leitlinienschreiber in Anführungszeichen oder wie siehst du die Weiterentwicklung?
Das auf jeden Fall und ein bisschen mehr Bescheidenheit im Anspruch, dass man das jetzt machen muss. Mhm. Also ein bisschen weniger Anspruch einer umfassenden Leitlinien beginnen ja oft mit, was weiß ich, es wäre schön, wenn alle Patienten glücklich und gesund sind und die Therapie dazu beitragen müssen, dann ja hoher Konsens und so weiter. Also ein bisschen fokussierter, like wahrscheinlich wie frequently asked questions und dann auch Sachen weglassen und sagen, dazu sagen wir jetzt nichts oder wenig, weil wie wir es eingangs besprochen haben. Also ein bisschen mehr praktikabel, ein bisschen weniger dogmatisch, dafür umso stärker, wenn es gute Evidenz gibt. Und eines, Alex, wollte ich vielleicht auch noch sagen, vielleicht auch als Wunsch an die nächste Generation oder überhaupt an die klinisch und forschend tätigen Endoskopiker, vielleicht mehr im Bergwerk arbeiten, mehr Daten produzieren, mehr gute Daten produzieren, also die Evidenz zu verbessern und nicht dauernd auf der Metaebene mit Meta-Analysen rumturnen. Das wäre auch mein Wunsch.
Wunderbar. Ich glaube, das war ein hervorragendes Schlusswort. Und die Eingangsfrage mehr oder weniger zu beantworten, Fluch oder Segen. Ich nehme jetzt mal mit Segen, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Kann man so sagen?
Segen und, sagen wir mal, die Flüche mehr bekannt machen und im Zaum halten und auf Praktikabilität achten.
Sehr gut. Ja, Thomas, ganz lieben Dank, dass du diesen Podcast mit mir bestritten hast. Und auch Ihnen hoffe ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es Ihnen gefallen hat. Bleiben Sie uns weiterhin treu, auch in der neuen Staffel, die dann ab August beginnt. Ansonsten darf ich Sie natürlich auch einladen, Ihre Kommentare uns wie immer mitzuteilen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, eine angenehme Urlaubszeit und dann auf ein Wiederhören im August zur nächsten Staffel.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.